Bei der Vorbereitung der Predigt wurde ich an zwei Berichte erinnert, die vor einigen Jahren durch die Medien gingen. Da ist das Schicksal der Iranerin Amene Bahrani. Aus verschmähter Liebe übergoss ein Student die junge Frau mit Säure. Sie verlor daraufhin ihr Augenlicht und ihr Gesicht wurde schrecklich entstellt. Ein Teheraner Gericht sprach dem erblindeten Opfer nun das Recht zu, ganz im Sinne des Auge um Auge den Täter ebenfalls mit Säure zu blenden. Auf finanzielle Entschädigung verzichtete Amene Bahrani, sie will stattdessen Rache an ihrem Täter nehmen, so wie es die islamische Scharia ihr zugesteht. Zur selben Zeit wurde in Idea Spectrum an das Schicksal der Familie Geske in Malatya in der Türkei erinnert. Der brutale Mord an drei evangelischen Christen in der südosttürkischen Stadt Malatya hatte für großes Aufsehen gesorgt. Die Täter waren fünf fanatisierte junge Muslime. Die Ehefrau des ermordeten Pastors Tilman Geske erklärte bei der Beerdigung ihres Mannes, dass sie seinen Mördern vergeben habe. Diese Bemerkung fand in den Zeitungen, Fernsehkanälen und Internetseiten ein ungeheures Echo. Neben wertschätzenden Kommentaren gab es aber auch kritische Reaktionen, die ihr Befremden darüber zum Ausdruck brachten, wie man den Mördern des eigenen Ehemannes so bedingungslos vergeben könne. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, er steht in Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es geht um radikale Sanftmut in diesem Text, um radikale Liebe und um radikale Vollkommenheit. Das erste, radikale Sanftmut. Von allen uns im Neuen Testament überlieferten Worten von Jesus hat wohl keines so heftigen Widerspruch und andererseits leidenschaftliche Zustimmung ausgelöst wie seine Aufforderung zur Feindesliebe und dem Hinhalten der anderen Backe. Vermutlich wird mancher unter uns beim Hören des Predigttextes im Stillen gedacht haben, also was Jesus hier fordert, das ist doch in unserer Welt völlig realitätsfern. Ja, ist es nicht leichtsinnig, gefährlich, sich seine Worte zu Herzen zu nehmen? Lädt man nicht gerade dazu ein, dass sich jetzt erst recht die Gemeinheit von Menschen austoben kann? Und bedeutet es nicht auch, dass Unterdrücken meiner ganz natürlichen Gefühle, wenn ich auf den Hass meines Gegenspielers mit entgegenkommender Liebe antworten soll? An den beiden Ereignissen, die ich zu Beginn erwähnte, da können wir sehen, wie gegensätzlich die Reaktion auf Jesu Worte ausfallen. Wie können wir Jesu Worte aber heute verstehen? Sind sie nicht für uns eine letztlich unerfüllbare Forderung des Gesetzes, mit der Jesus vor allem das Ziel verfolgt, seine Zuhörer ihrer eigenen Schuld zu überführen? So wie zum Beispiel Martin Luther die radikalen Forderungen Jesu verstanden hat. Oder im Sinne anderer Ausleger, die darin sehen, Anweisungen, die gelten nur für ganz bestimmte, für eine ganz bestimmte Elite, wie zum Beispiel Mönche oder Nonnen, die aufgrund ihrer ganz besonderen Berufung allein in der Lage sind, den Forderungen von Jesus nachzukommen. Aber auf jeden Fall stellt der Text uns die Frage, trauen wir es Jesus zu, dass er uns die Kraft geben kann, seinen Worten zu gehorchen? Denn dass Jesus erwartet, dass wir seine Worte beherzigen, das macht er am Schluss der Bergpredigt unmissverständlich deutlich. Denn da heißt es, denn wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Ja, es ist schon radikal, was Jesus da in der Bergpredigt von uns fordert und anders, so ganz anders als das, was wir uns vorstellen und als es unserem Gerechtigkeitsempfinden überhaupt entspricht. Jesus will, dass wir seine Nachfolger anders sind, dass wir radikal anders leben. Machen wir uns doch noch einmal klar, in welche Situation Jesus damals sein Wort von der Feindesliebe und dem Verzicht auf Vergeltung hineingesprochen hat. Wie schon in den vorherigen Worten bezieht sich Jesus auf eine seinen Zuhörern bekannte Überlieferung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Während also der erste Teil des von Jesus zitierten Gebotes, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben, sich im Alten Testament findet, ist die dann von ihm wiedergegebene Fortsetzung und deinen Feind hassen, so nirgends im Alten Testament die Bibel der Juden zu finden. Im Gegenteil, es gibt schon im Alten Testament eine ganze Reihe von Worten, die zur praktischen Nächstenliebe auffordern. In den Sprüchen 25, da heißt es, so nun dein Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wie kann Jesus nur sagen, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Freund hassen. Wer hat das denn gesagt? Vermutlich handelt es sich bei dem von Jesus angeführten Zitat um einen Aufruf der jüdischen Schriftgelehrten. Man muss wissen, die Situation in Palästina war zur Zeit Jesu sehr angespannt. Durch die römischen Besatzer gab es ein ungeheures Maß an Unterdrückung, an Gewalt und Ungerechtigkeit. Und besonders das einfache Volk, es hatte viel zu leiden. Bedrückend waren dabei die finanziellen Lasten. Durch Kopf- und Grundsteuern, Wegezölle wurden die Menschen brutal ausgebeutet. Und in dieser verzweifelten, angespannten Lage musste doch die Frage aufkommen, gilt denn das Liebesgebot wirklich uneingeschränkt gegenüber allen, auch gegenüber den nur auf ihren eigenen Vorteil bedachten Volksgenossen, jenen, die mit den Römern zusammenarbeiteten, wie die Zollpächter, die Großgrundbesitzer. Und angesichts dieser aufgeheizten Stimmung unter der jüdischen Bevölkerung entschlossen sich die Schriftgelehrten dazu, ja für ein Ventil zu sorgen. indem sie den Hass des Volkes gegenüber seinen Unterdrückern rechtfertigten, ja ihn sogar zu einer frommen Pflicht erhoben. So können wir verstehen, dass die Zuhörer damals die Worte Jesu als eine ungeheure Provokation empfunden haben müssen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Und damit stellt sich Jesus deutlich gegen die Position der Schriftgelehrten, die damals im Volk ja große Zustimmung fand. Jesus lehnt die menschlich so verständliche Erlaubnis zum Fremdenhass entschieden ab und ist vor Gott nicht zu rechtfertigen. Liebet eure Feinde. Damit sagt Jesus, ihr dürft keinen einzigen Menschen von der Liebe ausschließen, weder die euch unterdrückenden Römer, noch ihre Handlanger, die Zöllner, noch die Großgrundbesitzer und die arroganten Sadduzäer. Steckt ja irgendwie im Menschen drin, so der Wunsch nach Vergeltung. Der andere, der soll doch auch mal spüren, empfinden, was er einem angetan hat. Der andere soll auch mal leiden. Der soll kapieren, dass er mit uns einfach nicht alles machen kann, wo die Grenzen sind. Kaum jemand, denke ich mal, von uns, der diesem Verlangen noch nicht zum Opfer gefallen wäre. Der Volksmund, der sagt, Rache ist süß, doch oft ist sie regelrecht bittersüß. Im ersten Moment, da spürt man vielleicht so eine gewisse Befriedigung, es dem anderen nun endlich heimgezahlt zu haben. Aber dann, viele Rachefeldzüge, sie geschehen in unseren Gedanken und Gott Lob und Dank, dass sie nur dort stattfinden. Ich hörte im Radio das Zeugnis einer Ärztin. Sie berichtete, mich hat einmal eine Person, die obendrein noch Christin war, so verletzt und um viel Geld betrogen, dass sich blutigste Vergeltungsszenarien in meiner Fantasie abspielten. Ich hätte lebenslänglich bekommen, wenn ich das auch nur ansatzweise in die Tat umgesetzt hätte. Aber Frieden hat mir das alles nicht gebracht. Nach langen inneren Kämpfen, heißen Diskussionen mit meinem Mann und noch mehr Gebet habe ich die Person, die mich damals verletzt hatte, zum Mittagessen eingeladen. Ich habe für sie gekocht und ich war freundlich zu ihr. Man konnte merken, wie beschämt die Frau war. Später, da haben wir noch viel für sie getan. Entschuldigt hat sie sich nie. Aber das war auch gar nicht wichtig für mich, so die Ärztin. Aber Tatsache ist, dass ich erst so meinen inneren Frieden wiedergefunden habe. Es ist ja interessant, dieses Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn kennen auch Nichtchristen sehr genau und sie führen es ja auch gerne an. Doch nie ging es dabei um eine Richtlinie für persönliche Vergeltungsschläge. Es war ja vielmehr immer ein Aufruf an die Justiz, an die Richter, gerechte und dem Vergehen angemessene Urteile dann auch zu verhängen. Wie oft setzen wir Menschen eine Spirale von Gewalt in Gang? Wenn wir aktuell in den Nahen Osten blicken, dann können wir es doch sehen, Angriff, Vergeltungsschlag, Vergeltungsangriff des Vergeltungsanschlags und so weiter. Und am Ende Krieg und die Menschen leiden, sterben und sind am Ende die Menschen die Verlierer. Doch die Politik ist das eine und ich persönlich, offen gestanden, ich habe keine Ahnung, weiß nicht, was ist denn wirklich richtig, die richtige Lösung, was falsch. Vielleicht wissen es jene, die zu entscheiden haben, oft auch nicht. Aber oft geht es doch auch in kriegerischen Auseinandersetzungen oft um Stolz, um Ehre, um Macht. Aber wie sieht es bei uns ganz persönlich in unserem privaten Leben aus? Vielleicht nicht viel anders. Jesus sagt uns, wehrt euch nicht, haltet die andere Wange hin, seid freigebig, gebt mehr, als ihr müsst. Ja, wo kommen wir denn dahin, werden jetzt manche sagen, ja, wo kommen wir dahin? Es ist traurig, doch oft spielen sich ja die schlimmsten Auseinandersetzungen, Kriege innerhalb der eigenen Familie ab. Und das von Anfang an. Denken wir an Kain und Abel, ein sehr unterschiedliches Geschwisterpaar. Gott hatte Abels Opfer angenommen und Kains nicht. Da kochte es in Kain vor Wut. Und eines Tages ist Kain mit seinem Spaten auf dem Feld, da kam er daher, der Abel ging auf Kain zu, sie sagten vermutlich ein paar Worte. In Kain drehte sich alles und er dachte, soll er doch abhauen, soll er doch schauen, wie er klarkommt. Hauptsache, er verschwindet jetzt. Und dann schlägt Kain zu, mitten hinein in das verhasste Gesicht seines Bruders. Wahrscheinlich kam er erst wieder zu sich, als sein Bruder Abel tot vor ihm lag. Klar, wir nehmen keinen Spaten, keine Hacke oder Knüppel und hauen zu. Schließlich sind wir heute ja zivilisierte Leute. Aber in unseren Gedanken, mit unseren Worten, da kann es auch manchmal richtig abgehen. Jesus hat immer recht. Er sagt dir und mir in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir sollen und dürfen bei Jesus zwei Dinge lernen, Sanftmut und Demut. In beiden Attributen, da steckt ja das Wort Mut. Mut, anders zu sein und Mut, anders zu handeln als normal. Sanftmut, das meint ja die helfende Liebe, die wir an Jesus beobachten können. Immer wieder geht unser Herr voller Liebe und Einfühlsamkeit auf seine Mitmenschen ein. Das möchte ich von Jesus lernen. Und Demut, Jesus ist bereit zu dienen. Das zeigt sich in den verschiedensten Begegnungen mit den Menschen, seinen Jüngern, da wusch er ihre staubigen, dreckigen Füße. Auch dem Judas Ischariot, der ihn verriet. Allen ohne Ausnahme. Und wir gehen uns oft gegenseitig auf die Nerven. Und bei dem Gedanken, dass gewisse Personen auch in den Himmel kommen, da hoffen wir, dass die drei Querstraßen und mindestens zwei Häuserblocks von uns entfernt wohnen werden. Und dann? Ja, dann beten wir am Ende das Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann noch Amen dazu, so soll es geschehen. Doch Jesus geht in seiner Bergpredigt noch weit darüber hinaus. Er fordert von uns, und damit bin ich beim zweiten, radikale Liebe. Wenn man die Menschen fragt, was Christen auszeichnen sollte, dann kommt als Antwort in der Regel die Liebe. Ja, das ist wahr. Nur das fordern andere Religionen auch. Und so manche Humanisten, sie sind im Punkt der Liebe deutlich besser als wir. Was Christen auszeichnet, ist aber die Feindesliebe. Und das finden wir meines Wissens nirgendwo sonst. Als Jesus das sagte, war das für die Juden wie ein Schlag ins Gesicht. Die Römer, sie hatten ihr Land besetzt. Viele Juden wollten eine Revolte gegen den verhassten Feind. Sie hatten gehofft, Jesus sei ein militärischer Anführer, der die Römer aus dem Land jagen würde. Doch nicht nur das, was Jesus fordert, dem Feind die andere Wange hinzuhalten. Nun sollten sie den Feind auch noch lieben, statt ihr Recht zu fordern, sollten sie freiwillig aufgeben? Unser Glaube kann manches Mal eine echte Herausforderung, um nicht zu sagen eine Zumutung sein. Den Feind lieben, für die Verfolger beten, das widerstrebt jedem normalen Gerechtigkeitsempfinden. Es gibt diesen Satz: Der Mensch ist des Menschen Wolf. Weh dem Menschen, der in die Hände des Menschen fällt. Darum kam Jesus auch nicht als der Wolf Gottes, sondern Jesus kam als das Lamm Gottes in unsere Welt. Und seine Jünger, die sandte er nicht wie Wölfe unter die Lämmer, sondern wie Lämmer unter die Wölfe. Und vergessen wir nicht, nur Lämmer haben einen guten Hirten, die Wölfe haben keinen. Die Holländerin Corrie ten Boom hatte das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt. Ihre Schwester hingegen ging dort zugrunde. 2 Jahre später trifft sie auf einen ihrer Peiniger, er bittet sie um Vergebung. Corrie berichtet: München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Die Veranstaltung ist zu Ende, jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen, er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment, da sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Und jetzt stand er zum ersten Mal mir gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte: Sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Und dann fuhr er fort: Ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte: Werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an die Bibelstelle: Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg, da hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Aber die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand noch immer vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen: Ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Soweit Corrie ten Boom. Schauen wir auf Jesus, wie er sterbend seinen Feinden, Peinigern und Mördern vergab. Nur wir sind eben nicht Jesus. Und wir wissen es doch alle, Verletzte verletzen. Wer sind wir, als Gottes Geschöpfe andere Menschen zu hassen und zu verfolgen? Ja, es stimmt. Es ist kein Problem zu hassen. Es kann aber ein großes Problem werden, zu lieben. Und doch ist die Liebe die einzige Macht und Kraft, die fähig ist, zu überwinden. Wenn wir dem Hass Raum geben, was passiert? Das Negative bestimmt unser Leben, unser Denken, unsere Gemütsverfassung und raubt uns manchmal sogar den Schlaf. Deshalb, es gibt nur einen Weg. Im 1. Petrusbrief, da heißt es, Christus hat euch ein Vermächtnis hinterlassen, damit ihr seinen Spuren folgt. Er schmähte nicht, wenn er geschmäht wurde. Er drohte nicht, wenn er leiden musste, sondern stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Und genau das gibt uns doch die große Freiheit, oder ich kann die Kette des Bösen unterbrechen, ich kann eine Gewaltspirale beenden, ich muss nicht das letzte Wort haben. Und so können wir anders sein als Christen, bewusst anders leben, radikal anders auch in der Liebe. Und so komme ich zum dritten, radikale Vollkommenheit. Die entscheidende Frage ist aber nun, wie kommen wir zu einer solchen Liebe gegenüber Gegnern und Feinden? Selbst wenn wir uns entschließen, die so herausfordernden Worte von Jesus zu beherzigen, bleibt doch die Frage, woher nehmen wir die Kraft, nicht nach dem eingeübten Muster des Wie du mir, so ich dir zu verfahren, sondern auf die kleinen Bosheiten oder großen Gemeinheiten eines anderen mit zuvorkommender Liebe zu antworten. Wie werde ich mit den Verwundungen fertig, die mir durch das Unrecht anderer zugefügt wurden und die immer wieder meine Bereitschaft zur Verständigung, zur Versöhnung blockieren? Als Gott die Welt erschaffen hat, da war sie vollkommen. Die Menschen, sie lebten in völliger Harmonie mit Gott und untereinander. Alles war sehr gut. Und dann passierte die Urkatastrophe, die Ursünde. Der Mensch entschied sich gegen Gottes Gebot und für das Böse, den Ungehorsam. Und von da an brach alles auseinander. Zwischen Gott und Mensch tat sich diese entsetzliche Kluft auf. Machen wir uns doch immer wieder klar, unser aller Ausgangspunkt ist die zerbrochene Beziehung zu Gott, dem Schöpfer unseres Lebens. Ja, und gleichzeitig fallen wir Menschen untereinander, wir fallen auseinander, wir fangen an, uns gegenseitig immer wieder auf die Nerven zu gehen. Die Frau geht dem Mann auf die Nerven, der Mann der Frau, die Kinder den Eltern und umgekehrt ebenso. Eine Frau bekennt, mir geht es schon auf die Nerven, wie mein Mann zur Tür reinkommt. Oder der Mann, wenn ich sehe, wie meine Frau ihre Porzellanpüppchen und Dekos überall rumstellt, dann könnte ich laut schreien. Ein Professor, Leiter einer Firma, er war in den Ruhestand gegangen. Er stöhnte, vor kurzem, da konnte ich noch eine ganze Firma leiten. Heute, da schickt mich meine Frau mit einem Einkaufszettel in den Supermarkt und wenn ich dann nach Hause komme, dann schimpft sie, weil ich das Falsche gebracht habe. Die Frau, sie jammert, wenn der doch nur wieder in seiner Firma wäre. Den ganzen Tag steht er hinter mir und erklärt mir, was effektiv ist. Früher, da habe ich den ganzen Haushalt problemlos geschmissen. Heute kann ich dem seiner Meinung nach noch nicht mal mehr die Spülmaschine effektiv einräumen. Das ist unsere Realität. So sieht unser Ist-Zustand aus. Wir wollen fröhliche, wir wollen liebevolle, sanftmütige Christen sein und die ganze Zeit zerrt einer an unseren Nerven rum. Die Trennung des Menschen von Gott zeigt sich nicht immer in einer erbitterten Feindschaft gegen Gott. Vermutlich ist die Gleichgültigkeit gegenüber Gott die häufigste und zugleich einfachste Form der Feindschaft. Doch Gott hat sich damit abgefunden, dass wir ihm die kalte Schulter zeigen. Er läuft hinter uns her, Gott sucht Kontakt zu uns, ja die Freundschaft mit seinen verloren gegangenen Geschöpfen. Und wie ernst es ihm damit ist, uns als seine Töchter, uns als seine Söhne zurückzugewinnen, das beweist er in der Sendung seines Sohnes Jesus Christus. Ihn gab er dahin bis zum schändlichen Tod am Kreuz, um uns wieder in die vertrauensvolle Beziehung zu ihm zurückzuholen. Ich komme zum Schluss und möchte noch 4 praktische Hilfen weitergeben. Wenn Jesus uns auffordert, unsere Feinde zu lieben, dann dürfen wir uns zuallererst vergegenwärtigen, Gott hat uns schon längst geliebt, als wir noch seine Feinde waren und nichts mit ihm zu tun haben wollten. Und weil wir mit seiner, unserem Glauben zuvorkommenden Liebe reich beschenkt wurden, gibt uns das die Kraft, unsererseits auch die Leute zu lieben, die wir zuallererst einmal als wenig liebenswert einschätzen. Dann zweites, ich mache mir immer wieder klar, auch für meine Feinde ist Jesus gestorben. Und dann kann ich auch den unsympathischsten Menschen nicht mehr bloß nach seinem Verhalten beurteilen, sondern darf ihn im Lichte der geschehenen Versöhnung sehen. Die neue Sicht, die kann dann auch zu einem neuen Verstehen führen, weil Gottes Liebe alle Menschen einschließt. Ich habe deshalb kein Recht mehr, den von Gott geliebten Menschen zu hassen. Und ein drittes, im Blick auf Gegner und Feinde, da neigen wir ja dazu, uns selbst ins Recht zu setzen und unserem Gegenüber ausschließlich die Schuld für unsere zerrüttete Beziehung zu geben. Stattdessen sollten wir vielleicht selbstkritisch auch unsere eigenen Anteile sehen an der bestehenden Feindschaft. Wir sollten uns zum Beispiel fragen, wo habe ich vielleicht durch meine eigene Sturheit, durch meine abweisende Haltung, durch meine Gesprächsverweigerung dazu beigetragen, dass ein Konflikt zur Feindschaft ausartete. Und ein letztes, wer für seine Feinde betet, der kann die Fäuste nicht mehr gegen sie erheben. Bittet für die, die euch verfolgen, heißt es in unserem Predigttext. Diese Worte, finde ich, sind eine Therapie zur Überwindung persönlicher Feindschaft, die wirklich niemanden von uns überfordert. Dabei dürfen wir im Gebet allen Unmut, allen Ärger, der unser Herz gegenüber unserem Feind vielleicht auch beschwert, vor Gott offen aussprechen. Und zugleich dürfen wir ihn im Namen Jesu segnen, ihm wünschen, dass Gott auch mit seinem Leben ans Ziel kommt. Liebe Geschwister, was Jesus uns mit dem Wort von der Feindesliebe zumutet, das ist kein Erfolgsrezept für ein siegreiches Leben. Der Weg, der uns hier aufgezeigt wird, das ist vielmehr ein schmaler Trampelpfad. Da gibt es Hindernisse, da gibt es Stolpersteine, da gibt es auch glitschige Abschnitte, auf denen wir ausrutschen können. Entscheidend aber ist, dass wir auf diesem Weg nicht allein sind. Jesus geht uns auf unserem Weg voran. Seine Liebe, seine Fürsorge und Nähe wollen uns immer wieder aufrichten, wenn wir vielleicht einmal am Boden liegen. Und er ist es, der uns die Kraft gibt, weiterzugehen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, wird unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.